Mein Predigtext oder der uns leitet, ist heute ganz kurz. Im Original besteht er nur aus zwei Worten, im Deutschen aus vier. Braucht ihr nicht aufschlagen, weil der dürfte euch vertraut sein, steht im 2. Buch Mose, 20. Kapitel, Vers 13 und lautet ganz kurz und knapp: Du sollst nicht töten. Es gibt ja verschiedene Arten von Töten. Ich habe immer noch den Rechtschreibfehler hier drin. Was damit nicht gemeint ist, ich sage es mal, was nicht damit gemeint ist, ist das Töten von Tieren. Weil es sollen ja auch Opfer dargebracht werden, dafür mussten Tiere getötet werden. Das war damit nicht gemeint. Was auch nicht gemeint ist, ist, was man in deutschen Rechtsprechung unter sogenannter fahrlässiger Tötung kennt. Dafür gab es sogar extra eine Regel im alten Volk Israel. Also wenn du dein Holz gehackt hast und dir ist die Axtklinge weggeflogen und hat dem hoffentlich nicht, wem auch immer, den Schädel gespalten, dann konntest du laufen, so schnell du konntest, in die nächste sogenannte Zufluchtsstadt und hast dort Asyl bekommen. Und die Rächer, die Angehörigen, hatten keinen Zugriff auf dich, weil das kann passieren, das ist ganz schrecklich und tragisch, aber das zählt nicht darunter. Was interessanterweise auch nicht nach dem alten Bund darunter zählt, ist Töten im Krieg oder aus Notwehr, also aus Selbstverteidigung. Wobei gerade im Krieg wird die Grenze schon schwammig, weil in Kriegen passiert leider ganz, also Kriege sind sowieso, also ich möchte gar nicht, aber in Kriegen passieren Dinge, wo dann die Soldaten übers Ziel hinausschießen und Dinge tun, die dann wieder in den Bereich kommen, der Einsatz eindeutig damit gemeint ist. Nämlich damit ist gemeint vorsätzliches Töten oder Mord. Das ist mit dem Gebot gemeint. Und deswegen geben auch manche Übersetzungen das wieder: Du sollst nicht morden. Und jetzt habe ich eine ganz schlechte Nachricht für euch. Wir leben in einem Land mit 83 Millionen Mördern. 83 Millionen Mörder. Gelegenheitsmörder, Wiederholungsmörder, nicht fast, sind 100%. Wir sind 83 Millionen. Gewohnheitsmörder, Massenmörder, haben wir alles. Was ich diesmal nicht meine, wo ich ja auch immer wieder darauf Bezug genommen habe, ist, dass wir ja nur leben, wie wir leben, weil andere nicht so leben, wie wir leben. Das meine ich nicht damit. Also, falls ihr es mal gemacht habt, Slavery, wie heißt das nochmal? Also es gibt so eine Internetseite, da kannst du herausfinden, wie viele Sklaven für dich arbeiten. Nicht so schön. Slavery Footprint, jetzt habe ich es. 25 bis, ich glaube, bei mir sind es 35, die für mich arbeiten, damit ich so leben kann, wie ich lebe. Nein, das meine ich nicht damit. Sondern, ich lade euch ein, jetzt eure Bibeln aufzuschlagen, Matthäus 5. Matthäus 5 und ich lese von Vers 1, lese einfach nur zwei Verse, Vers 21 und 22. Matthäus 5, Verse 21 und 22. Da sagt Jesus: Ihr habt gehört, dass zu den Alten gesagt ist, du sollst nicht töten. Wer aber tötet, wird dem Gericht verfallen sein. Ich aber sage euch, dass jeder, der seinem Bruder zürnt, dem Gericht verfallen sein wird. Wer aber zu seinem Bruder sagt, Raka, oder du Idiot, dem Hohen Rat, verfallen sein wird. Wer aber sagt, du Narr, der Hölle des Feuers verfallen sein wird. Ups. Das heißt, was sagt Jesus hier? Wenn ich schon zornig bin, das ist ja nur was in mir drin passiert. So, Emotionen. Ne? Kopf, Emotion, Bauch. Zorn. Boah, Qualm. Ja. Dann habe ich schon gegen das Gebot, du sollst nicht töten, verstoßen. Ich bin im Gericht ausgeliefert. Wenn ich sage, du Idiot, du Vollpfosten, du sonst was auch immer, ich auf dem Lippen trage und das ausspreche, also wenn ich den anderen oder die andere beleidige, dann bin ich dem obersten Gericht ausgeliefert und habe gegen das Gebot gebrochen. Und wenn ich sogar sage, wie manche Übersetzungen das dann auch wiedergeben, fahrt zur Hölle oder geht zum Teufel, dann sagt Jesus, also wenn ich einen Fluch über meinen Nächsten oder meine Nächste ausspreche, dann habe ich erst recht. Wo ist sie? Darf ich sagen, verkackt? Also das ist dann wirklich aus. Und wenn ich mir diesen Maßstab von Jesus anschaue, dann frage ich mich, wie oft bin ich denn schon zum Mörder geworden? Ja, fragt euch selber. Ich erzähle euch, du hast ja eben so eine Geschichte erzählt, ne? Wo auch sowas peinlich ist und Gott trotzdem da was draus macht. Ich erzähle jetzt auch mal eine peinliche Geschichte. Ich bin laufen. Ich laufe ja viel. Ich habe diese Woche die 2800-Marke geknackt für dieses Jahr. Das heißt, ich werde wahrscheinlich genauso viel schaffen in diesem Jahr, wie ich letztes Jahr gelaufen bin. Und ich liebe besonders Hunde, wenn ich unterwegs bin. Das habe ich vielleicht auch schon mal erzählt, beziehungsweise wahrscheinlich meistens mehr deren Besitzer. Und so als Jogger, auch bei den Strecken, denen ich laufe, komme ich gar nicht umhin. Ich begegne immer irgendwelchen Hunden. Das läuft auch zu 99% der Fälle ganz gut. Da ich ja viel Erfahrung habe jedenfalls, ich schätze so ein bisschen ab. Aha, Hund an Leine oder nicht an Leine, ja. Ist der Hund wild am Rumlaufen oder bei Herrchen oder Frauchen oder nicht? Wenn ich also mich irgendwie annähe, kommen die mir entgegen oder komme ich von hinten an die ran? Entgegenkommen ist immer eine entspanntere Situation, weil dann bin ich schon registriert und sie wissen, ich komme. Ja? Naja, vor mir Frau mit Hund. Großer Hund, kein kleiner Hund. Also falsche Seite, sie geht rechts, der Hund links von ihr. Ich komme von hinten ran. Wenn zwei Frauen vor mir gehen, ich komme von hinten ran, ist ganz schlecht. Die sind meistens so ins Gespräch vertieft, die kriegen gar nichts mit. Und wenn sie dann auch noch zwei Hunde haben, keine Chance. Naja, eine Frau von hinten, Hund an Leine. Okay, denke ich, geht. So, dann entscheide ich immer, also was ich übrigens nie mache, ich laufe nie zwischen Herrchen und Frauchen und Hund durch. Also ich versuche immer auf der Herrchenseite oder Frauchenseite vorbeizulaufen, aber nie zwischen Hund und Person. Manchmal lässt es sich nicht vermeiden, aber das ist das, was ich versuche, um jeden Preis zu umgehen. Dann gucke ich, okay, schaffe ich es auf der Frauchenseite vorbeizulaufen? Ging nicht, weil die ging ganz weit rechts. Okay, also Hundeseite. Angeleint, entspannt. So, was ich auch normalerweise versuche, mich irgendwie bemerkbar zu machen. Es war aber sehr still und man, denke ich, hört, also ich bin im Wald gelaufen, so, wenn da einer kommt, tap, 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 tap. Also das hört man eigentlich schon. Diese Frau scheint mich aber nicht bemerkt zu haben. Kurz bevor ich da war, ja. Und ihr könnt euch vorstellen, was dann passiert, weil Hund will Frauchen beschützen, Hund bäumt sich auf, Schnauze fast bei mir auf Gesichtshöhe, weil das war richtig ein großer Hund. Sie zerrt so den Hund, ja, damit er dann nicht auf mich losgeht. Und ich renne so vorbei und sage nur, Mann, ja, Mann, oh Mann, glaube ich, habe ich gesagt. Und dann fängt sie mich anzumachen, warum ich mich nicht bemerkbar gemacht habe. Das heißt, sie macht mich noch an, dass ihr Hund auf mich losgeht. Und da merkte ich, wieso innerlich ich nicht so schöne Gedanken hatte. Ungefähr 50 bis 100 Meter weiter ein weiterer Hundebesitzer mit Hund. Und zum Glück auf der anderen Seite und klein, aber trotzdem, die fühlen sich irgendwie animiert und angestachelt. Kaum war ich da, wollte er dann auch auf mich los. Dann habe ich, das hat natürlich meine Empfindungen und Gedanken in Bezug auf Hunde und Hundebesitzer nicht gerade positiv gefördert, um es mal so zu vermitteln. Und dann war ich gerade am Tag danach meinem Laufpartner die ganze Predigt von heute zu erzählen. Und ich war gerade fertig mit dieser Geschichte. Da kam uns eine Frau mit Hund entgegen. Und es ist immer gut, wenn ich mit meinem Laufpartner unterwegs bin. Die Hunde gehen nämlich immer auf ihn los. Und der ging auch gleich auf ihn los. Und die sah so nett aus, die Frau. Und der Hund sah so nett aus. Aber kaum war ich fertig mit der Geschichte, als wenn er das mitgehört hätte und dachte, da steige ich jetzt auch noch mit ein. Ja, und dann denke ich manchmal, und ertappe mich dabei, dass ich nicht schöne Gedanken habe. Und Jesus sagt, damit habe ich schon gegen das Gebot verstoßen. Naja. Ich nehme ein paar andere Beispiele, das kennst du bestimmt auch, wenn du Auto fährst. Da hat dir doch schon manch einer die Vorfahrt genommen oder auf der Autobahn überholt dich und schert direkt vor dir ein, du musst abbremsen, damit du ihm nicht reinfährst. Ja? Ja, ne? Oder ist so ein notorischer Mittelspurfahrer. Ja, oh Leute, ich weiß ja nicht, wie ihr mit notorischen Mittelspurfahrern umgeht, ob ihr damit konfrontiert seid. Und ob ihr euch dann immer die Verkehrsregeln haltet und links überholt. Aber frag dich doch mal umgekehrt. Wie oft hast du denn vielleicht schon jemand die Vorfahrt genommen? Vielleicht, wie oft hast du dich schon verhalten, dass du jemand anders dazu gebracht hast, ein kleines HB-Männchen hinter seinem Steuer zu werden? Oder es ist ja so ein Dauerthema in unserem Land, ja. Man müsste nur ein B vor den Namen davor hängen und noch ein T hinten dran, dann hat man ihn, unseren Verkehrsminister. Der kann sich erlauben, jetzt sind es, glaube ich, 560 Millionen Euro oder 70 sind gerade im Gespräch, die sie jetzt fordern, ja, dass so viel Geld in den Sand zu setzen, und man hat es hochgeschätzt mit den ganzen Ausschusskosten und alles, was noch Verfahrenskosten dazukommt, sind wir auf 1 Milliarde Steuergelder, die er verschwendet, und sitzt da kackfrech in seinem Posten weiter, ja, und wird nicht mal belangt, muss nicht zurücktreten, nichts, ja. Da kann ich schon eine Krawatte kriegen. Ja. Jemand anders mag vielleicht denken, was bildest du dir ein? Ja? Das ist die beste Partei, die beste Regierung stellt, die wir haben und die schon seit langem gut regiert. Und du legst dich hier auf, nur weil da einer einen Fehler gemacht hat. Und jemand anders regt vielleicht auf, dass ich gerade so eine Meinung zu einem seiner Minister habe. Oder was mich persönlich sehr erschreckt, und ich mich frage, haben wir nichts gelernt in diesem Land? Es ist braun und stinkend geworden aus meiner Sicht in manchen Bereichen. Haben wir nichts gelernt. Und das macht mir ziemlichen Frust. Und jemand anders sagt, was bildest du dir eigentlich ein? Da sind endlich mal welche, die sich trauen, was zu sagen, was sich bisher keiner getraut hat zu sagen. Auch wenn das vielleicht, ich erlebe sowas teilweise auch in Gemeinden. Und das erschreckt mich noch mehr. Aber den erschreckt vielleicht, dass ich was sage, was ich gerade gesagt habe. Wir kommen noch ein bisschen dichter an uns ran. Dem einen, dem ist es ganz wichtig, wer mich liebt, hält meine Gebote, du musst das Gesetz halten und du musst die Gemeindeordnung halten und es muss ordentlich in der Gemeinde zugehen. Ja? Und dem ist es ganz egal, was ich schon erlebt habe, wenn Leute weinend aus der Gemeinde rausrennen, wenn Leute nicht mehr kommen in die Gemeinde, weil sie es nicht ertragen. Und umgekehrt denkt hier vielleicht jemand über mich oder so jemand, der ähnlich denkt wie ich und sagt, was bist du eigentlich für einer? Das kann nicht einfach alles so sein. Es muss klare Regeln geben und die klaren Regeln müssen genau eingehalten werden, sonst wo kommen wir da hin und ärgert sich darüber, über das, was ich gerade gesagt habe. Was mich frustriert, das ist auch noch ein Beispiel, es gibt manche Leute in unserer Kirche, die gehen hin und erzählen dir, was alles passieren wird und wer das Tier ist und was jetzt alles und wer als nächstes und pass nur auf und es gibt ein paar selbsternannte Verkündiger, die aus meiner Sicht Angst und Schrecken verbreiten und nichts Gutes. Und jemand anders geht hin und sagt, Armin, was bildest du eigentlich ein? Das sind die besten Verkündiger, die wir haben. Die sind diejenigen, die endlich mal die Botschaft sagen. Ja? Wie kannst du es wagen, dich hinzustellen und so über die zu reden? Also wir merken, egal wo du bist, auf welcher Seite, wir haben Punkte, wo wir anfangen, emotional zu werden. Und wo wir anfangen, in der Gefahr zu stehen, zu morden und vielleicht schon getan haben. Jesus sagt, wenn du schon in deinem Inneren zürnst, hast du gegen das Gebot verstoßen. Und wenn ich mir das anschaue, wenn ich mich selber anschaue, wenn ich mich im Spiegel betrachte, merke ich, wie oft bin ich lieblos allein in Gedanken. Und ich bin erschreckt über mich selber. Und stellt fest, nach dem Maßstab von Jesu bin ich immer wieder zum Mörder geworden. Spannend finde ich, wie Jesus mit mir als Mörder umgeht. Er, der diesen Maßstab aufstellt, macht etwas super Spannendes. Und das passt zu dem Anlass, zu dem wir heute zusammengekommen sind. Und ich lade euch ein, dass ihr Lukas 23 aufschlagt. Da führen sie Jesus ab, foltern ihn, misshandeln ihn, nageln ihn ans Kreuz. Und ich erspare euch das nicht. Ich habe es gesagt und ich möchte, dass wir es immer wieder vor Augen haben. Also Geißelung, das sind so kleine, in den Lederriemen entweder Metall oder Knochensplitter. Da wird dir die Haut bei lebendigem Leibe vom Leib gerissen. Das ist schon viel schlimm. Wenn du dann ans Kreuz genagelt wirst, nicht hier durch den Handteller, durch die Handwurzelknochen und rechts und links durch den Fersenknochen. Ich möchte nicht wissen, was das für Schmerzen sind, die du vorher schon ertragen hast. Und man stirbt. Wisst ihr, wie man stirbt am Kreuz? Du erstickst. Und das kann sich bis zu 3 Tagen hinziehen. Und um nicht zu ersticken, stemmst du dich in deine Fersennägel rein, um dich aufbäumen zu können, um atmen zu können. Die Angst zu ersticken ist größer als den Schmerz zu ertragen, den du ertragen musst, wenn du das machst. Und in diesem Zustand hängt Jesus am Kreuz. Und was sagt er in Vers 34? Zu dir und zu mir, zu seinen Mördern, die ihn so misshandelt haben, Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Wow. Mir, der ich immer wieder zum Mörder werde, sagt Jesus, den wir durch unser Verhalten ans Kreuz gebracht haben und auf so grausame Art und Weise hingerichtet haben, Vater, vergib. Ich habe aber keine Lust, immer wieder zum Mörder zu werden. Ich möchte nicht immer wieder neu quasi die Nägel Jesus in den Leib rammen. Was kann ich machen? Wie gehe ich denn um, wenn Mord, Gedanken und Gefühle in Anführungsstrichen, also in dem, was wir genannt haben, allein Zorn, allein Wut, allein, boah, warum macht er das wieder? Wie kann ich damit umgehen? Auf jeden Fall bringe ich sie zum Kreuz, zu Jesus. Und dann tue ich etwas, was Jesus mir gesagt hat. Ich hoffe, dass uns das gelingt und das möchte ich uns vor Augen halten. Und darum lese ich diesen Vers auch. Was er selber sagt, wie sollen wir damit umgehen, wenn wir merken, uns packt der Zorn und hoffentlich noch nicht ausgesprochen haben, was der Zorn uns dann zu sagen treibt. Lukas 6. Ich lese ab Vers 27. Lukas 6 ab Vers 27. Aber euch, die ihr hört, sage ich, liebt eure Feinde. Tut wohl denen, die euch hassen oder ja, die Dinge sagen, die euch nicht gefallen. Und jetzt kommt ein ganz wichtiger Satz. Segnet die euch fluchen. Betet für die, die euch beleidigen. Das heißt, das nächste Mal, wenn dir jemand die Vorfahrt nimmt oder du am Auto es erlebst, wenn du schon merkst, der hat es wahrscheinlich nötig, wenn er so fährt, ich sollte für ihn beten. Und dann lass dein Segen in ein Gebet umwandeln. Das nächste Mal, wenn jemand etwas sagt, wo du denkst, boah, wie kann er bloß? Ja, vielleicht hat diese Person erst recht dein Gebet nötig. Und wirklich wandle deinen Zorn in ein Gebet um für diese Person. Und du kannst deinen Zorn nicht mehr festhalten, wenn du das machst. Und das Coole ist, wir sind ja nicht alleine in der Nummer. Wir müssen auch nicht alleine in der Nummer sein. Ich hoffe, und dafür bete ich, dass jetzt, wo du das hier hörst heute, wenn du das nächste Mal auf der Autobahn bist oder das nächste Mal in eine Situation kommst, wo der Zorn dich packt, dass der Heilige Geist nämlich dich anspricht und sagt, ey, da war doch was. Okay, Jesus, fällt mir ganz schwer, aber ich werde jetzt beten. Wir haben nämlich den Heiligen Geist noch mit in der Nummer. Und Jesus hat doch kein Interesse, dass wir immer wieder zu Mördern werden, sondern er will dir helfen. Sei offen dafür, dass er zu dir spricht, gerade in der Emotion, auch in der negativen, wenn du sie hast. Und grundsätzlich finde ich etwas ganz wunderbar und sind wir noch dichter beim Abendmahl heute, wie Jesus zu uns eingestellt ist. Nicht nur, dass er für uns bittet. Johannes 13. den ersten Vers aus dem 13. Kapitel. Vor dem Passafest aber, als Jesus wusste, dass seine Stunde gekommen war, aus dieser Welt zu dem Vater hinzugehen, da er die Seinen, die in der Welt waren, geliebt hatte, liebte er sie bis ans Ende. Lass dich von Jesus mit dieser Liebe füllen. Hör nicht auf, bleib dran, jeden Tag dir Zeit zu nehmen, in die Gegenwart Jesu zu treten. Und nicht einfach so ein abgehetztes Gebet zu sprechen. Manchmal geht es vielleicht nicht anders, aber dass du Zeit hast einfach. Und wenn du einfach so einen Text liest, wie jetzt zum Beispiel Johannes 13, und dich mit Jesu Liebe füllen zu lassen. Vielleicht ist das der Grund, warum Ellen White auch gesagt hatte, wir sollen am besten täglich die Passionsgeschichte lesen, um zu erkennen, welche große Liebe Jesus für uns hat. Und er hat den größten Liebesbeweis nämlich gegeben. Das sind die Einleitungsworte zu dem größten Liebesbeweis, den er gegeben hat. Johannes 13, 1. Nämlich für dich und mich. Für dich Mörderin und für mich Mörder. Und für dich Mörder, am Kreuz zu sterben. Und er sagt dann noch, und das nehme ich noch mit rein, in dieser Abschiedsrede des Johannes-Evangeliums im Kapitel 15, Vers 9, den lese ich einfach mal raus. Er fordert uns auf, wie der Vater mich geliebt hat, habe ich euch geliebt. Bleibt in meiner Liebe. Also es klingt wirklich, und wenn ihr das lest, das Kapitel, er drängt richtig. Bleibt in meiner Liebe. Das ist so wichtig. Weil ich habe keine Lust, dass ihr weiter zu mördern werdet. Ich bin gekommen, um den Kreislauf von Hass, Zorn, Wut, Mord zu durchbrechen. Und damit das gelingt, ich möchte, dass du das auch machst. Bleib in meiner Liebe. Und 14,23 sagt er noch etwas ganz Wichtiges. Wenn jemand mich liebt, also in meiner Liebe bleibt, so wird er mein Wort halten und mein Vater wird ihn lieben und wir werden zu ihm kommen und Wohnung bei ihm machen. Das heißt, Jesus möchte immer wieder zu dir sprechen, einerseits durch dieses Buch, aber durch den Heiligen Geist auch ganz direkt in dein Herz rein. Unterdrück die Stimme Jesu nicht. Du bleibst in seiner Liebe, indem du sein Wort zu dir sprechen lässt, durch den Heiligen Geist und durch das Geschriebene, was wir haben. Und in der Verbindung, in dieser engen Verbindung mit Jesus, wirst du erleben, dass du immer mehr auch sogar schon von Mordgedanken gereinigt werden wirst. Und dass du dich vielleicht ertappst, dass du immer mehr betest für deine Mitmenschen und denkst, ups, vor 3 Monaten hätte ich noch anders reagiert. Jesus hat mir als Mörder vergeben, um mir zu helfen, dass ich mit seiner Liebe mein eigenes Mördersein und die Spirale des Mordens durchbreche. Und das feiern wir, wie Jesus mit dir und mir umgeht und wie er sich wünscht, dass wir uns von ihm verändern lassen, dass wir einen Unterschied machen. Das feiern wir jetzt zusammen im Abendmahl.